Ich habe ihn wirklich irgendwie entdeckt, das ist mir so wie zugelaufen, ja. Tatsächlich, also lange Jahre bevor ich das erste Buch geschrieben habe, habe ich das erste Kapitel von Herrn Lehmann als eigene Kurzgeschichte mal geschrieben. Also über so jemanden, der so einen Hund mitten in der Nacht, wo niemand mehr auf der Straße ist, also eigentlich früh am Morgen, ganz alleine in der Stadt praktisch und sich dann irgendwie erwehren muss, so eines wilden Tieres, ja. Und das war bloß die Idee und da hat er sich dann plötzlich so herauskristallisiert, also das war klar, das muss ja jemand sein, der noch irgendwie unterwegs ist. Warum? Weil er in der Kneipe arbeitet. Das ist der Letzte, der die abschließt. Ja? Der letzte Mann. Also ist sonst niemand mehr auf der Straße. So ist er an seinen Job gekommen letztendlich. Dann wollte ich natürlich ein bisschen Kolorit haben. Beschreib doch mal, was er denkt oder so. Und dann, was denkt jemand, der gerade nach 10 Stunden sehr schwerer Arbeit von so einer und dann auch noch Alkohol getrunken hat, was er bereut und so weiter. Und dann haben wir diese zauselige Art zu denken plötzlich. Und dann fängt er an, mit diesem Hund zu reden, ja, weil er ihn versucht, friedlich zu quatschen. Und das, dann haben wir diese bestimmte Art, so die Dinge zu erzählen und dabei auch so sich zu verzauseln. Und so ging das. Und plötzlich fand ich den interessant. Und das war wie ein richtiger Mensch, also jemand, der lebt. Also hatte nicht das Gefühl, das ist ein Pappkamerad oder jemand, der nur Stellvertreter, so ein Klassensprecher für mich oder so, der mal so meinen Kram. Nein, der hatte so seinen eigenen Space. So, ja.
Sie hat das oft verwundert, wenn man sie gefragt hat, der Lehmann arbeitet in der Kneipe, was ist das für eine Figur? Und sie haben mal gesagt, er ist einer der wenigen, der das, was er tut, gerne und gut tut.
Ja, das ist ja auch ein Segen. Ich meine, das ist ja das, was man letztendlich ja jeder will. Also das ist ja eine ganz seltsame Sache. Und das ist ja, macht ihn ja auch zum Freak in seiner eigenen, eigentlich Freak-Umgebung dort. Diese anderen Leute machen alle Kunst und werfen, jeder andere sagt, was wollen die eigentlich, sagen zu ihm, hey, das kannst du doch nicht ewig machen hier oder so. Also selbst da macht er sich damit verdächtig, dass er so einen Job, der doch offensichtlich ein sehr niedriges Sozialprestige hat, dass er den wirklich gerne macht. Und dann sagt er, nein, ich will aber mein Leben nicht ändern, bloß weil ihr sagt, ich müsste das tun, weil ich bald 30 werde. Und das ist dann letztendlich das, was ihn, glaube ich, ausmacht. Das ist jemand, der jederzeit bereit ist oder nicht bereit ist, wegen der Meinung der anderen sein Leben, seine Existenz infrage zu stellen und der darum kämpft, dass das seine eigene Würde hat, sein Leben. Und der sich da nichts vormachen lässt. Trotz aller Seltsamkeit und Zauseligkeit ist er am Ende dann doch ein richtiger Held und eben kein Anti-Held, wo ich sowieso nie wusste, was ein Anti-Held ist. Aber, naja.
Sie kennen ihn ja jetzt ganz gut, Frank Lehmann. Hat er Sie auch schon mal überrascht?
Ja, das schon. Also das ist schon so. Also zum Beispiel selbst die Sache mit dem, dass er den Hund am Anfang da betrunken macht, hatte mich damals ein bisschen, also das war dann so eine Lösung, die sich dann irgendwann aufdrängte. Weil ich wusste auch nicht genau, wie der da rauskommen sollte. Das spielt man mal so durch. Und dann, dass er, indem er sozusagen seine Arbeit macht, kommt er auch aus dieser gefährlichen Lage raus. Und das ist sowas. Es gibt einige Sachen in diesen Büchern, die eine unerwartete Wendung genommen haben. Ja.
Sie haben sich ja zu Recht immer dagegen gewehrt, dass Herr Lehmann ein Berlin-Roman sei. Aber tatsächlich ist es natürlich ein Buch, das in Berlin spielt. Und wir erfahren jetzt in dem neuen Buch, Der kleine Bruder, zum ersten Mal, wie Frank Lehmann eigentlich nach Berlin kommt. Und ihm geht es so, wie vielen Leuten, die damals nach Berlin gefahren sind und, sagen wir, Schöneberg, Kreuzberg oder Neukölln auf der Autobahn gesucht haben und nie gefunden haben. Es gab immer zwei Möglichkeiten. Das Hinweisschild ICC und Wedding und das Schild Wilmersdorf und Kurfürstendamm. Was anderes gab es nicht in Berlin. Wie hat er denn trotzdem seinen Weg dorthin gefunden?
Naja, das ist also mit Versuch und Irrtum, nicht? Also beziehungsweise dann also ja auch in Auseinandersetzung mit seinem Beifahrer Wolli, den er ja aus seinem vorigen Leben als einziges quasi mitbringt in diese Stadt. Am Ende von Neue Fahr Süd, das ja die Geschichte direkt davor spielt, hat er sein Leben wirklich komplett in Trümmern gelegt. Und das Einzige, was er halt hat, ist dieser Wolli, der auch sagt, dass er sich auskennt. Und wenn sich einer sagt, ich kenne mich aus, dann muss er auch irgendwann mal eine Ansage machen. Und das sind dann sehr spezielle Männer auf dem Wege zu sich selbst und nach Kreuzberg, nicht? Wobei, mit dem Berlin wollte ich nochmal sagen. Ich meine, natürlich, jedes Buch hat einen Ort, an dem es, also jede Geschichte hat einen Ort, wo sie spielt und auch eine Zeit. Aber ich finde, dass der Aspekt, dass es eben in Berlin spielt, nicht ganz so eine, also für mich nie ganz so eine große Rolle spielte, als es vielleicht erscheint. Aber das ist vielleicht auch bloß mein eigenes Ding, kann auch sein.
Auf jeden Fall geben Sie in dem neuen Buch einen ganz guten Ratschlag, wie man sich in Berlin zumindest zu jener Zeit verhalten sollte. Ich glaube, es gilt eigentlich heute immer noch. Sie sagen, in Berlin zu leben ist eigentlich so wie Tuba spielen. Immer darauf achten, dass man ordentlich rumpupst.
Naja, wissen Sie, das ist natürlich der Wolli, der das sagt. Ich lege den Leuten sowas in den Mund. Und manchmal bin ich gar nicht derselben Meinung. In diesem Fall ein bisschen schon. Vor allen Dingen aus der Sicht dieses jungen Mannes. Ich meine, der ist vielleicht 20 oder so. Und da ist man noch sehr verletzlich und vor allen Dingen auch immer auf der Suche nach Respekt. Und natürlich für jemanden, der aus Bremen kommt, ist zunächst mal der Umgangston gerade in West-Berlin relativ rau. Und man nimmt dann vieles persönlich. Ja. Man geht irgendwo rein, sagt guten Tag, die grüßen nicht zurück oder so. Oder man, dann sind wir dann persönlich und denken, die haben was gegen mich. In dem Alter denkt man das noch. Das braucht ein paar Jahre, um zu verstehen, dass das nicht persönlich gemeint ist. Und unter diesem Aspekt ist es verständlich, dass er sowas sagt. Und das stimmt irgendwo auch. Nicht? Also man muss halt dann auch ab und zu mal dagegen powern und einfach dann auch sagen, jetzt aber mal Schluss hier. Oder so. Also ein bisschen ruppiger werden, dann hilft das. Ja.
Sie raten andererseits aber auch, bloß nicht so sehr auf die Pauke hauen. Das ist, glaube ich, auch sein Grundzug, diese Gelassenheit, oder?
Ja, das ist ja das, wo dieser Wolli dem Frank dann langsam unheimlich wird, dass je näher sie da dem Landwehrkanal kommen, desto geistreicher wird der plötzlich. Das ist dann so ein bisschen unheilvolle Entwicklung, nicht? Ja, ich würde das nicht überbewerten. Das hat ja auch mit Wollis eigener Geschichte zu tun. Letztendlich denke ich immer, also ich sehe das immer als Dinge, die wirklich auch mit dieser speziellen Person zu tun haben. Nicht so sehr damit, dass ich denke, wir sagen hier, was wirklich in diesem Buch wirklich was unüberprüfbar, also oder sozusagen einfach anzunehmend Allgemeingültiges gesagt. Das ist nicht meine Absicht, belehrend zu wirken. Aber ich zeige Möglichkeiten auf, wie Leute unter unterschiedlichen Bedingungen die Sachen aufnehmen und sehen und verstehen und wie sie darüber nachdenken, wie sie darüber reden. Das ist für mich interessanter. Ja.
Wir haben eben darüber gesprochen, dass es in Berlin eigentlich nie ein vernünftiges Autobahnschild gab, das einen dorthin wies, wo man hinkommen wollte. Sie haben ja gesagt, Sie recherchieren nicht. Das ist alles Erinnerung. Auch solche Details?
Nein, das ist was, wo ich bin da öfter mal, ich fahre ja auch heute öfter noch mal vorbei und von daher weiß ich das noch. Was mir zum Beispiel dann aufgefallen ist, woran ich mich nicht mehr erinnerte, was ich aber dann, als ich da sowieso schon mal lang fuhr und dachte, guck's noch mal ein bisschen, wie es ist, weil ich wollte das sowieso so eben mit dieser Fahrt nach West-Berlin hinein anfangen vom Grenzübergang Dreilinden, dass mir aufgefallen ist, was ich auch vergessen hatte, dass die ja wirklich früher beleuchtet war, diese AWUS. Die haben wirklich auch noch diese Lampen, sind noch bloß, die sind heute aus. Also die werden nicht mehr angemacht. Früher war das so, das fiel mir dann erst wieder ein. Man fuhr also durch die Transitstrecke, durch die DDR. Und wenn man dann nach West-Berlin kam, dann war die Autobahn beleuchtet plötzlich. Also wie in Belgien oder so. Und das war natürlich, und man durfte uneingeschränkt schnell fahren. Die Leute sind also völlig irre geworden, weil nachdem sie ewig 100 Stundenkilometer fuhren, drückten die auf diesen letzten 3 Kilometer nochmal dermaßen auf die Tube, dass man sich immer wunderte, dass nicht mehr passiert ist. Ja, und das war schon eine ziemliche Todesstrecke eigentlich, die AWUS. Das muss man schon sagen. Aber solche Sachen fahren dann auf, das stimmt schon. Also ich kann nicht sagen, ich bin jetzt nicht deswegen extra dahin gefahren. Das ist der Vorteil, wenn man das in der Stadt spielen lässt, in der man auch noch lebt. Da muss man nicht extra jetzt nochmal hinfahren oder so nicht.
Der Mann, den Sie beschreiben, Frank Rehmann, ist sehr mit sich im Reinen. Er tut das, was er gerne macht und er tut das gut. Als Sie angefangen haben, Mitte der 80er Jahre mit Element of Crime Musik zu machen, haben Sie vielen Leuten, glaube ich, gezeigt, dass es eine Musik gibt, von der Sie gar nicht wussten, dass Sie sie vermisst haben, aber dass sie jetzt endlich da war. Als Sie dann angefangen haben zu schreiben, haben Sie auch sehr schnell Erfolg gehabt mit dem Roman. Ist es heute so, dass es für Sie zwei Dinge sind, die Sie gleichzeitig tun können, oder unterscheiden Sie, jetzt arbeite ich an einem Roman, da kann ich keine Songtexte schreiben?
Ja, also ungefähr das Letztere. Also es ist tatsächlich so, ich bin ja auch nicht jemand, der sagt, ich schreibe jeden Tag von 11 bis 1 und dann ist das erledigt und dann habe ich den Kopf frei. Sondern ich bin eher jemand, der 2 Wochen lang nichts schreibt, sondern nur über das nächste Kapitel, was er in Angriff nehmen will, nachdenkt. Und das heißt, das wälzt es die ganze Zeit mit sich rum. Und dann gebe ich mir ungefähr vielleicht 1 Woche, um dieses Kapitel zu schreiben. Ich teile meine Zeit auch entsprechend ein. Ich habe mir für dieses Buch ungefähr ein Jahr gegeben. Und das muss man dann auch relativ diszipliniert durchhalten, weil ich natürlich auch wieder Songs schreiben wollte. Und das kann ich eben nicht gleichzeitig, weil ich Songtexte oder Ideen für Songtexte dann auch die ganze Zeit mit mir rumtrage und die langsam reifen. Und das geht eben nicht gleichzeitig. Das kann ich nicht. Also über die Entwicklung eines Romankapitels nachdenken und derweil noch über einen Text zu der und der Melodie. Das kann ich nicht. Das ist klar. Und deshalb, als das Buch dann fertig war, konnten wir anfangen, mit Element of Crime wieder neue Lieder zu schreiben. Nicht?
Sie haben mal gesagt, dass solche Unterhaltungen, wie wir sie jetzt hier führen, oder Lesungen, dass das eigentlich eine seltsame Sache sei, weil man als Frontmann von Element of Crime auch nicht mehr nach dem Konzert auf die Bühne geht, um mit dem Publikum nochmal über die Songs zu reden.
Na, das ist so ja, aber wobei, das hat ja mit dem hier nicht so. Das ist ja völlig normal. Das ist ein Interview auf so einer Buchmesse, dass ich gebe ja auch als Musiker Interviews, das ist nicht das Problem. Mhm. Nur wenn man den Leuten Tickets verkauft für ein Konzert, dann erwarten die nicht, man spielt dann 2 Stunden Musik, die erwarten nicht, dass man danach sagt, okay, und jetzt gibt es noch Fragen aus dem Publikum. Auf die Idee kommt kein Mensch. Bei Lesungen wird das tatsächlich erwartet. Ja. Und das wusste ich, das war mir gar nicht klar, weil ich selber nie Kunde wirklich für Lesungen war. Ich bin nie eigentlich früher, das ist auch nicht, da bin ich nicht stolz drauf, aber das, jeder hat sein Leben und ich war halt nie, ich bin auf Konzerte gegangen, ich war nie auf Lesungen. Und ich war irritiert, dass man also dann auch mir vorwarf, also du musst auch Fragen beantworten. Ich will eigentlich gar nicht Fragen beantworten, weil ich dachte, ich lese das jetzt mal vor. Und das ist, das heißt, alles zu seiner Zeit. Also ich würde das nicht als Teil dieser Lesung sehen, sondern wir sagen, Fragen beantwortet man eben in so einer Situation, wo es ein Interview, Buchmesse, sowas, das funktioniert, ja. Also ich bin dafür saubere Trennung, ich könnte das auch nicht, also danach Fragen beantworten, weil ich bin da 1,5-2 Stunden zugange und dann ist auch mal gut. Also und das ist eine Neigungsfrage, ich verurteile das, ich habe auch nichts dagegen, aber jeder muss wissen, wie er das am besten tut und ich bitte dann immer um Respekt oder um Verständnis dafür, dass es eben so ist und vielleicht nicht so, wie die Leute das erwarten und ich sage es auch ganz gern öffentlich, damit die Leute nicht sagen, ich habe mir ein Ticket gekauft und, das ist, und bin jetzt enttäuscht, das sollte nicht sein.
Sie haben auch mal gesagt, dass man sie um 3 Uhr nachts wecken könnte und sie stehen auf und machen ein Konzert, also diese Musik, dieses Musikersein, Frontman von Elephant of Crime, hat so eine große Lässigkeit und Selbstverständlichkeit in ihrem Leben. Ist das mit Schreiben anders?
Ja, sicher. Ich meine, Musik ist mein Leben. Und sonst Sie können auch mit der Band immer wieder auftreten, ohne neue Songs zu schreiben. Man kann auch die Songs der anderen spielen. Und das ist, also Songs covern. Und es gibt Musiker, die haben nie eigene Songs geschrieben, wie Elvis Presley oder so. Und das macht überhaupt nichts. Das ist eine andere Welt. Beim Buch ist es so, man muss es halt schreiben. Und dann ist es irgendwann auch vorbei. Das ist einfach durch. Selbst die Sache mit den Lesungen ist ja eigentlich ein ganz anderer Job. Das ist ja eigentlich was für einen Schauspieler. Es gibt ja gar keinen zwingenden Grund, warum jemand dann einen guten Buch schreiben kann, das auch gut vorlesen können sollte oder so. Also das ist ja auch, was man nicht vergessen darf. Das gibt, aber als Musiker ist es anders. Man spielt und spielt. Also das kann man jederzeit. Und das muss ich auch sagen. Ja. Auch während ich an so einem Buch schreibe, kann ich mit der Band Konzerte geben. Das können wir.
Aber keine neuen Songs schreiben.
Genau, das ist das andere. Das ist nämlich, da brauche ich das ganze Gehirn. Und das funktioniert dann nicht.
Ja. Testen Sie eigentlich Songs, bevor, wenn Sie sie geschrieben haben, bevor sie auf die Bühne geht, an Leuten, wo Sie denken, deren Urteil ist wichtig? Und ist das mit dem Schreiben anders?
Na gut, ich bin ja als Musiker nur Teil einer Band. Ja. Ich muss es ja, wir müssen es ja, wir entwickeln die Musik zusammen, ich schreibe dann einen Text und dann wird das natürlich geübt. Man sagt zwar, wer übt, ist feige, aber wir tun es dann doch manchmal noch. Und natürlich vor allem bei neuen Songs, das ist sehr, sehr wichtig und das ist, nehmen wir natürlich sehr ernst. Vor allen Dingen wissen Sie als Sänger, man darf auch den Text nicht vergessen und so. Man muss also allein deshalb schon dauernd üben und so. Der Zeitpunkt, an dem man so einen Teleprompter auf der Bühne hat, den würde ich ganz gerne noch ein bisschen rauszögern, ja, als Musiker. Und tatsächlich ist es so, zum Beispiel für die Lesung, und übe ich in gewisser Hinsicht auch. Ich mach mich da vorher auch ein bisschen warm, und, weil ich auch merke, dass ich sonst vielleicht auch ein bisschen zu schnell werde und mich verhaspe, dann muss man schon aufpassen. Man will ja auch nicht, dass es einfach nur so durchrauscht, sondern die Leute sollen ja auch was davon haben.
Ich vermute, dass man als Musiker einen Lieblingsort auch hat, wo man gerne auftritt, wo man sich irgendwie zu Hause fühlt mit der Band. Gibt es sowas für den Autoren oder denjenigen, den Sven Regner, der liest auch?
Naja, ich habe tatsächlich, ist es so, dass ich ja eigentlich am Anfang gar nicht Lesungen machen wollte. Und der Verlag sagte zu mir, aber wir erwarten das. Ich habe ja den Vertrag über Herr Lehmann damals gemacht, bevor das Buch eigentlich geschrieben war. Nur mit diesem ersten Kapitel. Ich habe gesagt, das könnte das weiterschreiben. Ich wollte das, um mich selber zu zwingen, das zu machen, wollte ich gerne schon mal einen Vertrag machen. Das ist für mich ist sowas wichtig, äußerer Druck. Und damit ich mich zusammenreiße und auch mal ein bisschen was zu Papier bringe. Und ich habe dann gesagt, okay, aber die meinen, du musst aber Lesungen machen, das ist üblich. Und wir können mit dir kein Buch rausbringen, wenn du nicht auch Lesungen machst, um das Buch zu bewerben. Und ich habe dann gesagt, okay, dann versuche ich es aber, das zu machen in einer Umgebung, die mir vertraut ist. Und letztendlich ist das so. Ich lese in Berlin im Postbahnhof, da könnte man auch mit der Band spielen. Oder in Köln in der Live Music Hall, wo man schon vom Namen her merkt. Und die kann man natürlich auch mal eben schnell bestuhlen und dann kann ich da lesen. Das ist für mich schon sehr angenehm, dass das geht, weil es mir eine vertraute Umgebung ist und ich dann mir nicht ganz wie soll ich sagen, dass nicht das Leben plötzlich ganz anders ist oder so. Ja. Das ist für mich leichter. Ja.
Sie haben ja gesagt, dass als Rockmusiker die Idee eigentlich ist, durchs Leben ohne Arbeit zu kommen. Also dass man irgendwie, hat sich das mit dem Schreiben verändert?
Nein, also ja, wissen Sie, ich glaube, dass das natürlich sowas ist immer ein bisschen provokant, ja. Aber deshalb auch, weil mir manchmal das Gerede von Künstlern darüber, dass sie arbeiten, ein bisschen zu viel wird. Also unter Arbeit verstehe ich dann auch nochmal was anderes. Ich finde, dass man vor allem, wenn es um Kunst geht, egal was jetzt, Literatur, Musik oder so, dass das spielerische Element sehr wichtig ist. Ich möchte gar nicht wissen, es kann auch sehr anstrengend oder schwierig sein, ein Kunstwerk hervorzubringen, aber ich möchte das nicht spüren, ich möchte das nicht wissen, ich möchte das nicht wahrnehmen als Ergebnis harter Arbeit. Das ist nicht, das ist für mich kein Kriterium. Deshalb, also ein tolles Bild steckt viel Arbeit drin, also das bringt ja nichts. Das sollte man nicht als Kriterium haben. Und deshalb sage ich sowas, weil für mich wichtig ist, dass die Künstler davon wegkommen, also über dieses Arbeiten-Ding zu reden und lieber zu sagen, naja gut, also Kunst ist vor allem auch Spiel. Wir spielen mit den Dingen und wir schaffen was Neues, indem wir mit den Dingen spielen, mit den Mitteln. Und das ist wichtig. Ich glaube, viele Künstler sagen auch, ich arbeite ja auch oder so, weil sie sich sonst schämen vor dem Postboten, dem sie noch im Bademantel aufmachen. Aber da sollte man sich nicht schämen, weil das ist halt nur mal eine andere Existenz und nicht jeder arbeitet zur selben Zeit wie die anderen oder nicht jeder ist zur selben Zeit aktiv wie die anderen, möchte ich mal sagen. Ja? Und es ist tatsächlich so, also auch Rockmusiker, natürlich, als Rockmusiker muss man nicht jeden Tag 8 Stunden arbeiten wie andere Leute. Das ist nun mal so. Und das sollte man auch nicht so tun, als wenn das alles so anstrengend wäre.
Ja. Haben Sie denn so eine Art Schreibroutine? Sagen Sie sich, ich setze mich dann und dann hin und möchte diese Stunden am Tag für mich haben, um an einem neuen Buch zu schreiben?
Ja, wie ich sage, also bei diesem Buch war es so, ich habe gewusst, ich habe ein Jahr Zeit, ich habe ungefähr eine Vorstellung vom Umfang des Buches gehabt. Da kann man sich auch mal irren, bei Neue Versöhnung, da habe ich mich da total verschätzt gehabt. Aber jetzt funktioniert und ich habe mir überlegt, okay, du wirst ungefähr nach 2 Wochen nachdenken über ein Kapitel, solltest du dich selbst zwingen, dich hinzusetzen und anzufangen, es zu schreiben. Denn ich kenne mich, wenn ich in das 2 Wochen, würde ich dann ausdehnen auf 3 oder 4 Wochen, weil ich die Sache gerne noch in der Schwebe halte. Der Prozess, das auch niederzuschreiben, ist auch immer ein Prozess, sich wirklich festzulegen und sich unter Umständen auch selbst zu enttäuschen. Das macht diese Angst aus und das zwinge ich mich. Aber wichtig ist für mich eigentlich, viel wichtiger, diese 2 Wochen Nachdenken vorher, wo ich gar nicht schreibe. Also und insofern ist das so eine abwechselnde Geschichte. Und da bin ich dann vielleicht so ein bisschen, fahrig oder so zauselig unterwegs, weil ich über die Sachen nachdenke. Aber ich empfinde das als auch sehr, sehr, sehr spannend und interessant, noch frei über die nächste Entwicklung dieser Geschichte nachdenken zu können. Ja? Was machen Sie jetzt? Was könnte jetzt passieren? Das ist ein großes Vergnügen. Und deshalb mag ich, also das ist die Art, das zu machen, die mir und meinem Naturell sehr entgegenkommt.
Wartet man dann manchmal auch darauf, dass Frank Rehmann einem was sagt?
Ja, man stellt sich dann vor, was sich ergeben würde, wenn es so laufen würde oder so laufen würde. Und er würde dann vielleicht den treffen, was würden die dann miteinander reden? Und dann merkt man, oh ja, da ist Musik drin, da geht was, da würde sich was entwickeln. Und dann überlegt man in der Richtung weiter. Und was mir auch wichtig ist oder was ich meist mache, also jetzt, ich kann das jetzt mal so sagen, was das dritte Buch ist. Da kann man sowas schon mal sagen. Bei 3 Sachen kann man schon mal so ein Muster entwickeln bei sich selbst. Mir ist aufgefallen, dass ich tatsächlich unbewusst am Anfang eigentlich mehr Figuren reinschreibe, als ich erstmal glaube, als ich unbedingt brauche. Denn ich habe doch festgestellt, schon bei Herr Lehmann, dass es sich lohnt, weil man feststellt, am Ende braucht man dann doch vielleicht manche Figuren, mit denen man erst gar nicht gerechnet hat. Ich hatte das mit diesem Kristallreiner bei Herr Lehmann, den hatte ich eigentlich nur so als so ein Freak, der da rumsitzt, geplant.
Doch sehr bekannt geworden ist.
Der hat sich immer wichtiger gemacht in der Geschichte, ein bisschen breit gemacht sozusagen. Und das ist dann das ist ein angenehmer Effekt, dass man da auch überrascht werden kann. Nicht?
Gehen Sie noch mal hin und schmeißen am Ende noch mal ein paar raus? Leute, die Sie jetzt gar nicht dabei haben?
Nein, ich finde das zum Beispiel auch ganz gut. Hier gibt es zum Beispiel, in diesem Buch gibt es eine Figur, der Martin Bosbach, jemand, der heimlich Ölbilder malt, das dürfen seine anderen Freaks da nicht wissen, dass er sowas auch macht. Und der ist irgendwann weg. Der taucht irgendwann, das ist irgendwann weg. Und ich erinnere mich an die Debatte mit meinem Lektor, der sagte, du, das geht aber nicht, der muss am Ende auch nochmal auftauchen. Und er sagte, nein, eben nicht. Weil genauso ist das nämlich im Leben auch. Manche Leute, die spielen eine Zeit eine Rolle, sind einfach weg, die verabschieden sich nicht und sagen, ich gehe dann mal oder bis morgen oder so. Oder ich bin jetzt 2 Wochen im Urlaub, sondern die sind einfach weg. Und das ist diese Flüchtigkeit, das hat natürlich auch so ein realistisches Element, bringt das rein. Und sei es nur im Unterbewussten, wenn man es sieht oder für mich auch. Ich habe das nie als störend empfunden, im Gegenteil. So findet für mich das Leben statt. Die Leute tauchen auf und sind plötzlich weg. Ja? Und dann redet man nur noch über sie oder so und sie können sich nicht mehr wehren. Das ist halt auch ein interessanter Effekt. Ja.
Also wenn man wissen will, wie wirklich wüste Konzerte stattfinden, dann muss man der kleine Bruder auch lesen. Haben Sie solche wüsten Konzerte mal selbst erlebt?
Das ist ja relativ realistisch, dass die schlimmsten Sachen sind ja noch gar nicht drin. Also das, man muss sagen, dass, nein, das ist, wäre auch gar nicht gut. Ich habe mich auch bemüht, das nicht direkt das realistisch abzumalen. Das ist dann oft auch fad oder wirkt dann so übertrieben, dass man denkt, mein Gott, also das ist ja, also man muss dann auch wirklich ein bisschen darauf achten, dass man, so weit soll das nicht gehen, dass man, also was ich sagen möchte ist, nichts davon ist in irgendeiner Weise speziell unrealistisch, was gerade auch die Zeit damals betrifft. Und es gab auch viel wildere Sachen. Und ich habe versucht, da durch die Mitte zu segeln, damit das nicht so aussieht wie na, jetzt hier die Super Freak Show oder so. Interessant auch diese Performance später von dem HR mit dieser Edith zusammen, die also Gedichte und dann spielt die Musik dazu und diese Interaktion mit dem Publikum. Das waren, solche Sachen wurden viel gemacht, das war relativ modern eigentlich auch. Und auch dann so, dass man so inszenierte Krawallgeschichten, wo man nie weiß, ist das jetzt echt oder haben sie das vorher abgesprochen oder so. Und das ist, da zieht sich das ganze Buch, eine Kunstform, wo man nie sicher sein kann, was wirklich gespielt wird. Weil man hat immer Angst, man was zu sagen dazu, weil vielleicht hat man es jetzt ganz falsch verstanden, vielleicht ist es ganz anders gemeint gewesen, nicht? Oder Dinge, die, von denen er denkt, das ist Haus besetzt und so, und dann stellt sich heraus, nein, das ist ein bisschen anders nochmal und so, aber das kann man als Aktionskunst oder als Simulation verkaufen zur Not noch. Und also alles ist auch ironisch schon dreimal gebrochen, womit sich natürlich gerade solche jungen Leute auch relativ unangreifbar machen, als Künstler auch. Man sagt, naja gut, natürlich ist das totaler Mist, was ich da, aber das ist ja gerade der Punkt, dass meine Gedichte sind total, natürlich sind die total schlecht, die sind ja absichtlich so schlecht. Das ist ja ein unglaublich interessanter Trick sozusagen, weil das ist ja
alles. Der heute noch gut funktioniert.
Ja, nee, es geht ja gar nicht um Lyrik, es geht hier um Aktionskunst, das hast du ja bloß nicht verstanden, du Idiot. Natürlich ist das ein schlechtes Gedicht und sagen, ah ja, aber weißt du, naja, und so geht das hin und her. Das ist auch eine interessante Zeit gewesen deshalb, weil, man, auch diese Aufbruchstimmung, jeder kann das potenziell machen, jeder kann potenziell dabei sein, jeder kann Künstler sein, das gibt es immer mal wieder und das war auch so eine Zeit. Ja.
Es gibt eine wunderbare Szene am Ende des Buches, als Frank Rehmann seinen großen Bruder dann tatsächlich findet. Wir wollen jetzt nicht verraten, wo er ihn findet, weil das auch eine sehr schöne Geschichte ist, aber was er dafür tut, wie er sich dort aufführt, um überhaupt dort vorgelassen zu werden, ist wunderbar. Kennen Sie solche Anfälle auch, solche Art von Wutanfällen, die doch kalkuliert sind?
Na, man kann nicht sagen, dass es kalkuliert ist. Frank ist halt jemand, der ist nicht ganz so. Ich hatte am Anfang ein bisschen Problem mit der Wahl von Christian Ulm für Frank Lehmann, weil der mir ein bisschen zu lieb vorkam. Ich persönlich hab tatsächlich den Frank Lehmann immer als ein bisschen fieseren Typen auch gesehen. Einen, der halt auch durchaus weiß, wo er hintreten muss, damit es richtig wehtut. Und der, wenn es richtig drauf ankommt, auch, also auch so eine innere Wut hat.
Die er da wirklich gut.
Ja, und die auch mal rauskommt. Also zum Beispiel dann, also, und dann plötzlich kocht das hoch. Der sich sehr lange sehr kontrolliert verhält und irgendwann bricht das aus ihm raus. Ich muss mich dann später aber mit dem Film sehr versöhnen, muss ich dazu sagen. Aber am Anfang dachte ich erst, das ist mir zu lieb. Und das ist im Spektrum auch von lieb bis ganz böse, ist Christian Ulm eben eher auf der lieben Seite. Ich hätte ihn halt ein bisschen anders besetzt, aber im Grunde genommen natürlich eine wunderbare Wahl. Bloß, das ist eigentlich nicht inszeniert. So sehr, er hat sich die ganze Zeit vorher, glaube ich, immer kontrolliert. Und jetzt, wo er kurz davor ist, seinen Bruder zu treffen und ihn daran hindern wollen, sagt er so, nee, also Leute, jetzt reicht's, jetzt knallt's. Und das ist natürlich, weil die natürlich gar nicht wissen können, was dahinter steckt, fährt er die so dermaßen an die Wand, dass sie also gar nicht, also er ist völlig ohne Rücksicht auf Verluste und extrem brutal. Und das passt zu ihm natürlich auch. Ja. Und das ist eben die andere Seite, die man nicht vergessen darf. Er ist nicht einfach nur der verzauselte, weltfremde Typ, sondern er ist.
Er kann sich schon durchsetzen.
Er kommt aus dem Neubauviertel, das darf man nicht vergessen. Okay. Ja, und er hat einen großen Bruder, der hat also einiges einstecken müssen als Kind, das ist man sicher nicht.
Was passiert denn nun mit ihm? Sie haben ja eben erzählt, dass in dem Buch der kleine Bruder auch Leute verloren gehen. Geht uns denn jetzt Frank Rehmann auch verloren nach diesem dritten Buch? Ist die Sache zu? Fertig?
Jetzt
ist
er ja erst richtig da. Also das sind die drei Bücher, die ich schreiben wollte. Und damit ist er eigentlich jetzt für mich auf eine Weise, das, was ich aus seinem Leben, wie ich es mir vorgestellt habe, erzählen wollte, ist erzählt. Mhm. Man soll die nie sagen, aber ich habe wirklich keinen speziellen Plan. Und wissen Sie, es gibt auch noch viele andere schöne Bücher zu schreiben, wenn man es unbedingt will. Und ansonsten sage ich, wenn Leute immer jetzt sagen, ja, wie geht's denn jetzt weiter und so, mein Gott, dann soll das doch jemand anders schreiben, wie es weitergeht. Bei Vom Winde verweht haben sie das ja auch gemacht.
Sie haben ja gesagt, es gibt bestimmte Platten, die macht man erst mit Mitte 40. Gibt es da noch bestimmte Bücher, die man erst mit Mitte 40 macht?
Ja, ich habe überhaupt mein erstes Buch erst mit Anfang 40 gemacht, wenn man sich mal überlegt. Das ist schon relativ spät. Also ich glaube, das hing auch damit zusammen, dass ich erst diese Figur gefunden hatte. Mhm. Den Stil, der es mir möglich machte, das wirklich zu erzählen. Also meinen eigenen Stil gefunden hatte. Und das war schon interessant. Ich weiß nicht, wahrscheinlich hat jedes Buch, das man schreibt, auch damit, dass man die Idee hat, in dem Moment seines Lebens das und das Buch zu schreiben, hat natürlich auch immer was mit dem eigenen Alter zu tun und mit den Erfahrungen, die man gemacht hat. Für mich war es einfach nur wichtig, dass alle diese Bücher in einer Zeit spielen, die vergangen ist. Schauen Sie, ich habe wirklich die Idee für dieses erste Kapitel 1991 gehabt, aber letztendlich habe ich unbewusst sicher auch deshalb 9 Jahre gewartet, bis ich damit angefangen habe, weil ich im Grunde genommen immer das Gefühl hatte, ich bin noch zu nah dran, auch zeitlich. Also das ist schon gut gewesen, dass ich erst 2000 angefangen habe zu schreiben und nicht direkt nach der Wende oder so, oder Anfang der 90er. Dann wäre das einfach zeitlich, man wäre viel zu nah dran und würde vielleicht Sachen wichtig nehmen, von denen man später weiß, so wichtig waren die nicht. Man hat ja so einen ganz anderen Überblick über die Sachen. Da kann die Distanz sehr nützlich sein. Und das hat natürlich auch Einfluss auf das Alter, das man haben muss, um bestimmte Sachen schreiben zu können. Ja.
Wäre schön, wenn Sie uns in Zukunft die Dinge auch mal wieder so einordnen könnten, wie die 80er Jahre in Berlin. Vielen Dank, Sven Regner. Vielen
Dankeschön,
Dank.
Dankeschön, Dankeschön. Und,